SRF 2 Kultur.
Eine Demonstration gegen ein Theaterstück. Das ist heute kaum mehr vorstellbar. Vor 50 Jahren jedoch konnte so etwas sehr wohl passieren. Am 24. September 1963 wurde in Basel gegen das Stück von Rolf Hochhut demonstriert. Die Premiere von Der Stellvertreter war es, die Leute in Rage gebracht hatte. Das Stück wagte es, Papst Pius XII. Anzuklagen. Ihm warf der Autor Hochhut in seinem Stück vor, angesichts der systematischen Ermordung der Juden während des Zweiten Weltkriegs geschwiegen zu haben. Dagmar Walser erinnert daran, was das Stück in Basel ausgelöst hat.
Hat Hochhut die Geschichtsstunden geschwänzt? Oder der Stellvertreter muss abgesetzt werden mit zwei Ausrufezeichen? So liest man auf den Bildern zur Demonstration am Premierentag des Stellvertreters vor 50 Jahren. Aufgerufen zur Demonstration hatte die Aktion junger Christen für den konfessionellen Frieden 6000 meist junge, gut gekleidete Männer mit Fackeln waren der Aufforderung gefolgt. Die mediale Aufmerksamkeit war laut.
Über die Demonstrationen der letzten Nacht gegen die Aufführung von Rolf Hochhuts Stellvertreter am Stadtteil Basel haben wir Ihnen soeben in der Tagesschau berichtet.
Im Fernsehbeitrag der Antenne Schweiz kam im Folgenden der damalige Direktor des Theater Basel, Friedrich Schramm, zu Wort, der in den Tagen und Wochen davor Schmähbriefen und Drohungen ausgesetzt war.
Gegen Demonstrationen habe ich gar nichts, wenn sie sich in ruhigen und gesitteten Maße und Rahmen bewegen. Und ich hoffe, dass das auch heute Abend der Fall sein wird. Wenn es allerdings zu Tumulten kommen sollte, so wäre das traurig, denn es würde dem Stück und unseren ganzen Bemühungen schaden. Und ich hoffe, dass auch im Theater die Leute so viel Anstand haben, die Schauspieler, die mit sehr viel Nerven die letzten Wochen unter der Belastung aller ihrer Anfeindungen gearbeitet haben, wenn die in der Arbeit gestört würden, gegen Pfeifen oder Buhrufen nach der Verstellung haben wir gar nichts.
Die Vorstellung allerdings sei dann, berichtet der Journalist weiter, in einigermaßen geordneten Bahnen verlaufen. Und er fragte auch bei einem Vertreter der Gegenseite nach, weshalb gegen den Stellvertreter überhaupt protestiert werden muss.
Das Stück vom Hochhut ist eine Frage, die ja überall gestellt wird, wer ist schuld bei der Judenverfolgung. Wir sind einig, dass wir die Frage darstellen, aber sicher in keinem Fall auf die Art und Weise, indem wir einen heiligen Vater, Papst Pius XII., verleumden. Heute oben haben wir Jugendliche zusammen, die in einer anständigen Superdemonstration nicht nur katholische, sondern auch aus reformierten Kreisen gegen das Stück Stellung nehmen.
Was darf Theater? Und weshalb konnte es vor 50 Jahren solche Demonstrationen und Debatten auslösen? Reaktionen, von denen das Theater heute nicht mal mehr träumen kann. Im Rückblick ist klar, dass nicht die literarische Qualität des Stellvertreters das Theater zum Gesellschaft, zum Medienthema Nummer 1 gemacht hat, sondern die Brisanz der Anklage. Dass Papst Pius XII. Eine Mitschuld an der Judenermordung während des Zweiten Weltkriegs haben soll, wollte die in Basel lebende katholische Minderheit in der von Hochhut formulierten Deutlichkeit nicht hören und nicht wissen. Schon die Uraufführung in Berlin hatte zu Debatten geführt, doch in Basel spitzen sich diese noch weiter zu. Mit seinem ersten Theaterstück hatte der junge Rolf Hochhut in eine Eiterblase gestochen, ein Tabu gebrochen. Vieles mag schon geschwelt haben Anfang der 60er Jahre, aber die Aufarbeitung des historischen Materials steckte noch in den Anfängen. In diesem Kontext ist es Rolf Hochhut gelungen, Theatergeschichte zu schreiben. Und er hat mit seinem Stück einen Anstoß für eine neue Art des politischen Theaters gegeben, einem dokumentarischen Theater, das sich den schwarzen, den schmerzhaften Seiten der Gesellschaft annimmt. Demonstrationen und Proteste inklusive.
Auch heute noch, 2013, sorgt Rolf Hochhut für Schlagzeilen, allerdings nur mehr in Berlin und meistens auch bloß in der sommerlichen saure Gurkenzeit. Immer wieder gibt es Streit um die Aufführung seines Stücks Der Stellvertreter am Berliner Ensemble. Sarah Herwig hat sich beim Berliner Theaterkritiker Dirk Pilz nach den Hintergründen dieser Auseinandersetzung erkundigt.
Worum wird denn da jeweils gestritten?
um einen Mietvertrag. Denn man muss wissen, dass Rolf Hochhuth in Gestalt der sogenannten Ilse-Holzapfel-Stiftung Besitzer der Immobilie des Theaters am Schiffbauer Damm ist, die wiederum das Haus an den Berliner Senat vermietet hat. Und der Berliner Senat hat es untervermietet an das Berliner Ensemble, also an das Theater von Klaus Peymann. Das hat man 1998 festgeschrieben in einem Vertragswerk und darüber wird nun immerfort gestritten, denn da sind heikle Passagen drin. Die eine heißt, Rolf Hochhuth darf im Sommer, wenn das Berliner Ensemble in den Ferien ist, das Haus nutzen. Und das andere, er darf im Oktober immer 3 Tage lang den Stellvertreter zeigen.
Und dieses Recht wird ihm dann jeweils nicht zugesprochen?
Doch, nur gibt es in dem Vertrag eben Bedingungen. Die eine lautet, für die Sommerbespielung muss das im Jahr vorher bis zum März angegeben werden, was genau da gemacht wird. Das tut er nicht. Und das andere ist, er muss für die Inszenierung des Stellvertreters eine künstlerisch respektable Aufführung dem Berliner Ensemble anbieten. Und das hat er nicht gemacht. Das gab schon immer wieder Streit um diese beiden Sachen. 2009, das letzte Mal, ist in 2 Instanzen damit gescheitert, indem er den Berliner Senat verklagt hat. Jetzt versucht er es abermals mit viel Tamtam, den Stellvertreter auf die Bühne zu bringen.
Das heißt, Rolf Hochhuth sorgt aktuell eigentlich immer für negative Schlagzeilen.
Ja, und er sorgt regelmäßig auch für Erheiterung und für Sommertheater. Es sieht immer so aus, von außen betrachtet oder von den Medien wird es gern so dargestellt, als der Streit zwischen 2 alten, verbitterten Männern, das ist Klaus Peymann und Rolf Hochhuth. Aber es geht de facto tatsächlich um eine juristische Frage, um einen Mietvertrag. Das ist nicht sonderlich sexy, das ist auch nicht sonderlich medial gut aufzubereiten. Aber das ist der Streitpunkt und dahinter mag es viele andere Animositäten und Ressentiments geben.
Lassen Sie uns diesen Streit mal für einen Moment auf die Seite schieben. Nach diesem Stück hat er ja noch weitere Stücke geschrieben. Konnte er mit diesen an den Erfolg des Stellvertreters denn anschließen?
Es gab auch danach noch solche Stücke. Also man erinnere sich an einen Text wie Eine Liebe in Deutschland. Da ging es um den damals baden-württembergischen Ministerpräsident Hals Filbinger, der eben als Richter der Kriegsmarine noch 1945 Todesurteile gegen Deserteure gefällt hat. Im Zuge dieses Stückes ist der Ministerpräsident zurückgetreten. Und das ist schon eine große Wirkung, aber es hatte nie mehr diese weltweite Wirkung wie beim Stellvertreter.
Er hat also weitere Stücke geschrieben, die was bewirkten. Wie wurde er für diese Stücke von der Kritik wahrgenommen?
Ja, was sich so durchzieht von Anfang an, ist der Vorwurf, Leute, das ist keine gute Literatur, das ist formal schlecht, der beherrscht sein Handwerk nicht. Das stimmt zum Teil auch, aber man muss dazu sagen, dass viele von diesen Fällen, die er aufgearbeitet hat, meistens bekannt waren oder zumindest konnte man es wissen, ihre Wirkung aber erst entfalteten, indem sie als Kunst, als Theater auftraten. Das ist schon was, auch wenn die Stücke selbst nicht unbedingt immer reine literarische Freude sind.
Der Stellvertreter war ein einmaliger Erfolg, auch mit einem einmaligen Skandal verknüpft. Wie schätzen Sie das ein, Dirk Pilz? Ist nun der Stellvertreter für Hochhuth Fluch oder Segen?
Naja, das war sein erstes Stück. Er war damals jung. Es hat von Anfang an für Furore gesorgt. Er ist sehr berühmt geworden. Er ist auch reich geworden. Das darf man auch nicht vergessen. Das hat ihm natürlich einiges ermöglicht. Man kannte ihn, man hat seine Stimme gehört. Aber es ist natürlich auch, wenn man mit so einem Erfolg und mit so viel Wirbel sozusagen seine Schriftstellerlaufbahn beginnt, schon ein Problem. Er wurde immer wieder dran gemessen. Er wollte auch immer wieder zurück zu diesem Erfolg. Das ist ihm nicht geglückt.
Der Berliner Theaterkritiker Dirk Pilz über Rolf Hochhuth, einen Pionier des Dokumentartheaters.
SRF 2 Kultur, die Kulturnachrichten. Mein Name ist Sarah Herwig. Der Schriftsteller Antonio Ramos Rosa ist tot. Er ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Er war einer der bedeutendsten zeitgenössischen Lyriker Portugals und war auch als Literaturkritiker und Übersetzer tätig. Die Zeitung Público würdigte ihn in ihrer Online-Ausgabe mit den Worten: Es gab in der portugiesischen Poesie des 20. Jahrhunderts wohl keinen zweiten, der sich so radikal für die Literatur engagiert hat. Antonio Ramos Rosa schrieb mehr als 80 Bücher und wurde mit den wichtigsten nationalen und zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet. Der französische Schauspieler Jean-Louis Trintignant will sich von der Leinwand verabschieden. Trintignant war zuletzt in der Hauptrolle in Michael Hanekes mehrfach preisgekrönten Drama Amour zu sehen. Dafür hat er seinen Ruhestand unterbrochen. Nun will Trintignant sich endgültig zur Ruhe setzen. Er wolle den Jungen Platz machen und ihm falle das Reisen schwer, sagte der 82-Jährige gegenüber der Zeitung Nice Matin. Eines der inhaftierten Mitglieder der regierungskritischen russischen Punkband Pussy Riot hat gestern einen Hungerstreik angekündigt. Nadezhda Tolokonikova erklärte in einem offenen Brief, sie werde zudem die, Zitat, koloniale Sklavenarbeit im Gefängnis verweigern. Die Gefängnisinsassen würden nämlich gezwungen, bis zu 17 Stunden pro Tag Polizeiuniformen zu nähen. Tolokonikova war im August 2012 nach einem Protestauftritt in einer Moskauer Kirche zu 2 Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil wurde international kritisiert.
Die Dreiecksgeschichte. Das Liebesdurcheinander mit 3 beteiligten Personen ist schon 1000-fach abgehandelt. In der Literatur, auf der Bühne, im Film. In seinem neuen Roman versucht sich der deutsche Schriftsteller Martin Walser nun auch an dieser im Kern uralten Geschichte. Die Inszenierung heißt das Buch und Sarah Herwig hat darüber mit Literaturredaktor Rainer Schaper gesprochen.
Was ist denn Martin Walsers Version der Dreiecksgeschichte?
Sein Dreieck spielt in einem Krankenzimmer, das muss man zunächst mal sagen. Und die Dreiecksbeziehung, die Personen, das sind im Zentrum Augustus Baum, der Theaterregisseur. Da gibt es Dr. Gerda Baum, seine Ehefrau, und Ute Marie Wiese. Das ist die Nachtschwester in dem Krankenhaus, in dem Augustus Baum nach einem leichten Schlaganfall liegt. Und in diese Nachtschwester verliebt er sich. So beginnt neben der Beziehung mit seiner Ehefrau eben diese Dreierkonstellation.
Die Geschichte, die spielt in einem Krankenzimmer. Das ist ein beschränkter Handlungsort. Wie wirkt sich das auf die Form des Romans aus?
Der Ort der Handlung ist Bühne und die Bühne wiederum sprengt die Form des Romans. Denn Martin Walser hat einen Roman als Theaterstück geschrieben. Eigentlich hat man den Eindruck, man liest hier ein Theaterstück mit Regieanweisungen, mit Dialogen, in denen sich alles aus diesen Dialogen erklären muss. Es ist ein im wahrsten Sinne des Wortes kann man das so sagen, ein Theaterroman. Das Buch handelt vom Theater und der Roman ist eigentlich ein Theaterstück.
Funktioniert denn diese Form?
Eigentlich nicht. Man muss sagen, sie funktioniert insoweit, als man sagen kann, Martin Walser kann auch das. Er kann. Sein letzter Roman war ein Briefroman, dieses hier ist ein Theaterroman. Also rein technisch gesehen sozusagen kann dieser Autor, verfügt über die sprachlichen Mittel, einen Roman wie ein Theaterstück zu schreiben. Aber damit ist es noch lange nicht gelungen. Insoweit, als dieses Stück ist auf der einen Seite eben kein Roman, klar, aber es ist auch kein Theaterstück. Es steht auf keiner Bühne, man muss es sozusagen nur wie ein Theaterstück lesen. Und obwohl die Dialoge das hergeben, sie sind also als Dialoge wirklich gut geschrieben, gut inszeniert, bleibt das Ganze doch absolut Papier. Und als Romanform lebt das Ganze nicht. Die Figuren gewinnen kein Eigenleben und die Dialoge, die aus denen sich alles erklären muss, haben sehr stark so Sentenzencharakter.
Das formale Konzept des Romans scheint also seine Tücken zu haben. Holt Walser denn dafür inhaltlich aus dieser uralten Geschichte der Dreiecksbeziehung eine neue Qualität raus?
Nein, leider nicht. Das Neue an dem Roman, wenn überhaupt, ist eben die Form. Im Inhaltlichen ist die Dreiecksbeziehung, so wie sie dargestellt wird, besteht sie sozusagen eher aus alten Klischees, die dann nochmal sozusagen neu aufgekocht werden. Aber inhaltlich ist in der Beziehung zwischen, das sind ja schon Klischees in sich, wenn man das so sagt, der Krankenhaussituation mit der Nachtschwester, der Ärztin, die gleichzeitig die Ehefrau ist und eben dem Künstler, dem Kreativen, dem Regisseur Augustus Baum, lässt sich den Beziehungen zwischen diesen 3 handelnden Personen nun weiß Gott keine neue Qualität abgewinnen.
Und zu welchem Fazit gelangen Sie damit, Rainer Schaper?
Also für mich ist es wirklich schwer, gerade diesen Walser zu lesen, weniger aber vor allem diesen Walser zu mögen. Also Theater, was dann doch kein Theater ist, eine Dreierbeziehung, die aus Sentenzen konstruiert ist. Und das muss man auch sagen, in diesen Sentenzen sind viele altbackene Ansichten zur offenen Zweierbeziehung und vieles mehr, was man aus anderen Zusammenhängen wirklich schon sehr gut kennt. Und was man auch noch sagen muss, vieles liest sich so, dass man denkt, wollte Walser eine Satire schreiben. Aber ich glaube es am Ende nicht, denn dazu fehlen dann doch die klaren Adressaten. Was wird denn hier eigentlich dann karikiert? wer oder was, man weiß es am Ende nicht und bleibt ziemlich ratlos über diesen Roman zurück.
Der Roman Die Inszenierung von Martin Walser ist bei Rowohlt erschienen. Alla Chiara Fonte. So heißt einer jener winzigen Verlage, die im PR-Getöse der Großen fast immer untergehen. Doch nun stellt Alla Chiara Fonte eine Sammlung der Schweizer Poesie, in der sie 26 Autorinnen und Autoren aus allen 26 Kantonen in 26 Heften versammelt. Tessin-Korrespondent Alexander Grass hat den leidenschaftlichen Verleger dieses kleinen, aber feinen Poesieverlags getroffen.
Mauro Valsan Giacomo, so heißt bei Alla Chiara Fonte der Verleger. Valsan Giacomo versteht sich als Poesiemakler, als Poesieagentur. Non profit, so lautet hier das Prinzip.
Walt Disney ha detto, fare l'impossibile è divertente.
Valsan Giacomo zitiert Walt Disney. Es macht Spaß, das Unmögliche zu tun. Unmöglich und verlockend zugleich erschien es, eine Sammlung Schweizer Poesie herauszugeben, ausgerechnet an der Südspitze der Schweiz im Tessin, ausgerechnet in dieser verlegerischen Mininische Poesie. Über 70 Poesiehefte hat Alla Chiara Fonte seit dem Jahr 2000 schon herausgegeben. Ihre Titel sind Versprechungen. Der Wind ist da oder das, was bleibt vom Himmel.
Io stampo normalmente 200 libretti per ogni titolo.
Valsan Giacomo bietet seinen Autorinnen und Autoren eine Plattform. Ein Heft 15 x 15 cm groß, 32 Seiten dick, Auflage 200. Mindestens die Hälfte erhält der Autor, der sie verschenkt an Freunde und Interessierte. Und so gehen die Hefte auf die Reise. So ist ein Netzwerk entstanden, eine Nische in der Nische, die auch wichtige Autoren entdeckt haben. Aus dieser Nische heraus ist nun die Sammlung der Schweizer Poesie entstanden.
Non è un libro di poesia in senso stretto, ma è una mini biblioteca portatile in legno.
Die Sammlung ist kein Gedichtband, sondern eine Mini-Bibliothek mit 26 schmalen Heften aus 26 Kantonen. Keine kritische Anthologie, sondern eine persönliche Sammlung, die in Zusammenarbeit mit Ulrich Sutter entstanden ist, der unter anderem den Seetaler Poesiesommer veranstaltet. Bekannte Namen sind dabei, aber auch neue Autorinnen und Autoren warten auf ihre Entdeckung.
Innanzitutto si scoprono 26 mondi totalmente diversi, uno dall'altro.
So können 26 Welten entdeckt werden, jedes Mal formvollendet, einmal mit gesellschaftspolitischem Bezug, ein anderes Mal führen die Texte in spirituelle Welten, in unberührte Landschaften, zu persönlichen Erfahrungen. Mauro Valsan Giacomo liest viel, liest fast ausschließlich Poesie. In der Poesie ist der Verleger, Maler und Lyriker zu Hause.
Mi sento totalmente in sintonia, percepisco la poesia.
Da entsteht ein Gleichklang zwischen Text und Leser, wenn in literarisch perfekter Form Lebenswelten beschrieben werden, sagt Mauro Valsan Giacomo über das Geheimnis der Poesie. Wie beim Gesang, wo zwischen Musiker und Publikum eine emotionale Gemeinschaft entsteht. Poesie muss eine öffentliche Sprache sein, sagt Valsan Giacomo. Sie ist tot, wenn sie in einer Schublade bleibt. Und das ist es im Kern, warum er die Sammlung Schweizer Poesie auf die Reise schicken will.
Der Schuber aus Birkenholz mit den 26 Heften Poesie aus allen Schweizer Kantonen wird heute Abend in Lugano vorgestellt. Und beziehen kann man ihn über den Verlag Alla Chiara Fonte. Einen neuen Trend beim Essverhalten beschreibt heute der Tagesanzeiger, die Flextarier. Sarah Herwig, was ist ein Flextarier?
Flexitarier, das sind Teilzeit-Vegetarier. Während in der Schweiz gerade mal 3% echte Vegetarier sind, gibt es seit einiger Zeit immer mehr sogenannte Flexitarier, also flexible Vegetarier oder undogmatische Vegetarier. Der Flexitarier lässt sich von Ethik und Gesundheitsbewusstsein lenken und verzichtet deshalb öfter mal bewusst auf Fleisch, zum Beispiel unter der Woche. Dafür gönnt er sich aber ebenfalls sehr bewusst am Wochenende dann ein qualitativ hochwertiges Stück Biofleisch aus der Region. Die Bandbreite ist allerdings groß, schreibt der Tagesanzeiger. Als Flexitarier kann gelten, wer sich einmal monatlich eine Bratwurst gönnt, aber auch wer bloß alle zwei Tage auf Fleisch verzichtet. Die Gründe für dieses neue Essverhalten, das übrigens gar nicht so neu ist, man denke an den Sonntagsbraten und die vorhergehende fleischlose Woche, die Gründe dafür sieht der Tagesanzeiger in einem wachsenden ökologischen Bewusstsein, geprägt auch von Fleischskandalen und Tierschutzdebatten. Außerdem, und das ist neu, könne man heute Ansehen gewinnen, wenn man Bescheid weiß über die Herkunft und die Zubereitung des Essens. Der Tagi bezieht sich bei all dem auf eine Trendstudie des Gottlieb-Duttweiler-Instituts, die kürzlich publiziert wurde und die dem aktuellen Essverhalten den Puls nimmt. Wer übrigens im Tagesanzeiger auch zu Wort kommt, das sind Wirte. Es gibt Gastronomen, die berichten, wie Gruppen von Geschäftsherren im Restaurant einen Gemüseteller bestellen.
Syriens Untergrundpresse blüht, so betitelt die Neue Zürcher Zeitung einen Bericht über die rege Berichterstattung aus dem syrischen Untergrund.
Ja, der Artikel zeigt, dass da viel läuft. Gepresst wird allerdings nicht, wie der Titel sagt, sondern fotokopiert und auf Computerdruckern ausgedruckt. Da ist zum Beispiel die Untergrundzeitschrift Suryatna. Im August wurde ihre 100. Ausgabe gedruckt und es ist erstaunlich, die Zeitschrift hat es geschafft, seit September 2011 jede Woche ohne Unterbrechung zu erscheinen. Suryatna berichtet über die Gräueltaten der Truppen Assads, über Folter und Vergewaltigung in den Gefängnissen des Regimes. Die Berichte sollen aber auch Optimismus verbreiten, Hoffnung. Auf den Titelseiten sind häufig lachende und tanzende Kinder zu sehen, wenn auch vor Trümmern. Oder zu Beginn der Aufstände sah man junge Demonstranten in Siegerpose. Heute ist dann auch im Fokus der Kampf der aufständischen Freien Syrischen Armee in der Zeitschrift Suryatna. Es gibt mindestens 2 Dutzend ähnliche Zeitschriften, berichtet die Neue Zürcher Zeitung heute. Sie erscheinen in den befreiten bzw. in den nur teilweise von Assad kontrollierten Gebieten und sie berichten über alles Mögliche, beispielsweise das Schulwesen während des Bürgerkriegs oder regionale Versorgungssituationen. Heute nachzulesen in der NZZ.
Freie Bergsicht, gesunde Luft, frische Milch und immer im Kontakt mit der Natur. Das Leben auf der Alp ist für viele Menschen ein Traum. Doch wer auf der Alp angekommen ist, merkt schnell, auf der Alp gibt es vor allem viel Arbeit. Älplerinnen beschreiben jetzt erstmals in einem Buch, was für sie den Traum der Alp ausmacht. Sabine Bitter.
Viele Wege führen auf die Alp. Die beruflichen Werdegänge der 15 porträtierten Frauen könnten unterschiedlicher nicht sein. Im Val Gama im bündnerischen Misox betreibt eine Biologin eine Sennerei. Auf der Mutner Alp oberhalb von Tusis wirtschaftet eine Agraringenieurin. Auf der Alp Malschül im St. Gallischen treffen wir auf eine Landmaschinenmechanikerin, eine Hauswirtschaftsfachfrau und eine Politologin. Es ist gut möglich, diesen Älplerinnen in Natura zu begegnen, denn zu jedem Porträt gehört die Beschreibung einer Wanderung, die uns in ihre Gegend führt. Viele Wege führen auf die Alp, doch in einem Punkt sind sich die Älplerinnen einig. Das Leben auf der Alp ist weniger von Romantik geprägt als von handfester Arbeit. Man steht früh auf und geht früh zu Bett, Freizeit gibt es kaum. Die Betreuung der Schafe, Ziegen und Kühe ist intensiv und braucht viel Erfahrung. Wer den Stier gleich bei den Hörnern packt, kann die Traumalp schon mal als Albtraum erleben. Fingerspitzengefühl, Sorgfalt und Geduld sind angesagt im Umgang mit den Tieren, aber auch bei der Käseherstellung. Viele Frauen schätzen es im Übrigen, auf eigener Rechnung zu wirtschaften und sich in diesem Beruf zu beweisen, wie etwa die Älplerinnen, die mit ihrem Käse bei der Flumser Alpkäse-Prämierung die Goldmedaille holten. Der Autorin Daniela Schwegler gelingt es, uns das Leben auf der Alp näher zu bringen. Die porträtierten Frauen wirken immer authentisch, dann, wenn sie erzählen, dass sie dieses Leben glücklich macht, aber auch dann, wenn sie beschreiben, worin das Glück des Tages besteht, etwa darin, dass kein Tier entzündete Füße bekommen hat und dass nach Feierabend eine Tafel Schokolade winkt. Das Buch räumt so mit manchem Klischee auf, etwa mit der Meinung, dass es auf der Alp keinen Stress gäbe. Der kann sich auch bei der Älplerin einstellen, dann, wenn sie nach 3 Stunden immer noch nicht so viele Ziegen gemolken hat, wie es ihr Vorgänger in 2 Stunden geschafft hat. Der Fotografin Vanessa Püntener gelingt es außerdem, mit ungeschleckten Fotos von Mensch und Tier Stimmungsbilder zu vermitteln, auch bei schlechtem Wetter. Und schließlich kommen auch noch jene Leserinnen und Leser auf ihre Rechnung, die keine Alp bewirtschaften und keine erwandern möchten, sondern die sich im komfortablen Zuhause mit der alpinen Küche vertraut machen wollen. Da versteht sich von selbst, dass die Älplerinnen Makronen grüßen lassen, aber auch der gute Heinrich, kein Stahlknecht, sondern ein spinatähnliches Wildgemüse.
Traum Alp, Älplerinnen im Porträt, so heißt das Buch von Daniela Schwager und Vanessa Büntener. Es ist soeben im Rotpunkt Verlag erschienen.
100 Sekunden Wissen.
Es war eigentlich ein einziges gigantisches Rätsel, das Computerspiel Myst, das viel von dem beinhaltet, was wir heute virtuelle Realität oder multimediales E-Book nennen. Wenn man es genau nimmt, war Myst, das heute vor 20 Jahren auf den Markt kam, allerdings gar kein richtiges Computerspiel. Warum sein Mythos, zumindest unter Computerspielern, trotzdem Bestand hat, erklärt Thomas Weibel.
Zerstört werden würde.
1993. Der Computer war noch ein Arbeitstier, sein Käfig das Büro, sein Bildschirm eine Flimmerkiste. Da löste ein brandneues Game bei den Fans ein Raunen aus. Das Spiel hieß Myst, von Mystery, dem englischen Wort für Rätsel, erfunden von den beiden Brüdern Rand und Robin Miller. Allerdings nur die wenigsten konnten es überhaupt spielen. Myst lief anfänglich nur auf einem Mac mit hochauflösendem Farbbildschirm und CD-ROM. Vor 20 Jahren ein unerschwinglicher Luxus. Dazu war Myst ganz anders als andere Games. Kein Spielstand, kein Schießen, kein Sterben. Sondern vielmehr eine einsame, surreale, mit zahllosen, liebevollen Details gestaltete, menschenleere Insel, deren Vergangenheit es Schritt für Schritt zu enträtseln galt. Und so tauchten die Spieler ein in die Welt der missratenen Brüder Cyrus und Achena, ihres überforderten Vaters Atrus, seinen genialen Maschinen und seinen magischen Büchern, die moderne E-Books um Jahrzehnte vorwegnahmen. Das Spielen bestand vor allem aus Denkarbeit. Die Rätsel waren so verflixt schwierig, dass man den Mistspieler auch abseits des Computers unschwer an seinem abwesenden Blick und dem stets in Griffweite befindlichen Notizblock erkennen konnte. Die Kritiken waren euphorisch, das Spiel und seine Nachfolger ein Riesenerfolg. 9 Jahre lang war Myst das meistverkaufte Computergame. Von den ersten 3 Versionen wurden über 12 Millionen Stück verkauft. Die Firma der beiden Miller-Brüder gibt es immer noch. Sie liegt in Spokane im US-Bundesstaat Washington, laut Firmenporträt 192 Billionen Kilometer vom nächsten bewohnbaren Planeten entfernt. Myst selbst liegt etwas näher, im Museum of Modern Art in New York, als Spiel im Web und natürlich als App auf dem Handy.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.